Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dirk Fuhrig im Studio. Wir sprechen gleich darüber, wie künstliche Intelligenz die Arbeit von Buchverlagen schon jetzt massiv verändert. Und auch bei unserem ersten Thema geht es um die Zukunft. Drei Bände Katastrophe. Die österreichische Schriftstellerin Johanna Grillmeier hat eine finstere Trilogie nun abgeschlossen. That's Life in Dystopia nannte sie den ersten Band. Ein sicherer Ort hieß der Tragödie zweiter Teil. Der dritte heißt nun Ein guter Mann. Im Zentrum des Großwerks aus dem Burgenland steht eine Gruppe junger Männer und Frauen, die eine Katastrophe überlebt haben. Und man darf sich dabei durchaus an Marlen Haushofers Survival-Klassiker Die Wand erinnert fühlen, findet unser Kritiker Maximilian Mengeringhaus.
Es geschah am 1. Juli 2019. Da lösten die Menschen sich unter Schreien in Luft auf. Abermillionen verschwanden spurlos vom Antlitz der Erde. Die wenigen Überlebenden können sich auch Jahre später nicht erklären, was an diesem heißen Sommertag urplötzlich geschehen war. Oder warum gerade sie vom Inferno verschont wurden, im Gegensatz zu ihren Angehörigen und Freunden, die es nicht rechtzeitig schafften, sich unterirdisch in Sicherheit zu bringen. Kommt die Rede auf das Schicksalsdatum, sprechen die Überlebenden bald nur noch vom Ereignis, das sie fürchten und nicht verstehen, mit dessen verheerenden Folgen sie aber klarkommen müssen. Was hinter dem Kollaps der Zivilisation steht, bleibt rätselhaft. Daran rüttelt auch Ein guter Mann nicht. Der abschließende Teil von Johanna Grillmeiers Dystopia-Trilogie, einem literarischen Sozialexperiment aus der Nahzukunft. Schwebt das Ereignis wie eine düstere Wolke über dem Geschehen, so steht die taffe Jola in dessen Zentrum. In drei Romanen erzählt Johanna Grillmeier von den ersten 25 Jahren der neuen Zeitrechnung NDE, also nach dem Ereignis. Zu Beginn ist Jola 21, die Katastrophe übersteht sie zusammengekauert in einem Weinkeller. Als das Unheil vorüber ist, baut sie sich mit einer Gruppe Gleichaltriger eine neue Existenz in Niederösterreich auf, allen Widerständen zum Trotz.
Metall rostete, Kunststoff korrodierte, Textilien und Papier schimmelten. Und alles, was sie früher kaufen oder bestellen konnten, angefangen beim Klopapier bis hin zu ihrer Energieversorgung, würde bald, sehr bald, kaputt oder aufgebraucht sein.
Das gilt für die verfallende Infrastruktur, ebenso wie für ablaufende Essenskonserven und rare Verhütungsmittel. Entsprechend kommen zu den alltäglichen Sorgen bald jene um eine Schar Kinder, die in wilder Ehe hier jede mit jedem zeugt. Ein altes Hotel wird für Jahre der Heimathafen der Patchwork-Familie, wo Jola und ihre Liebsten nahezu bei Null beginnen. Von der Pike auf müssen sie sich in Vegetationszyklen einfuchsen, um die Pferde kümmern, die verwitternde Herberge instand halten und sich obendrein gegen die brandschatzenden Lederjackenbanden verteidigen. Vom Anfangsstruggle einer neuen Zeit handelt That's Life in Dystopia, der erste Teil der Trilogie. Der zweite unter dem Titel Ein sicherer Ort schildert den Umzug in eine Siedlung im Burgenland, wo Überlebende aus allen Himmelsrichtungen sich zusammenfinden und allmählich wieder zivile Strukturen wachsen.
Familien, Gruppen oder Einzelpersonen waren in das Dorf gezogen. Dazu kamen 11 Höfe im Einzugsgebiet der Ortschaft, die beharrlich weiterhin Dorf genannt wurde. Die Häuser waren nach ihrem jeweiligen Gesamtzustand ausgewählt worden. Die meisten waren schon vor dem Ereignis mit einem Kamin oder einer Holzheizung ausgestattet gewesen. Manche verfügten über einen Anschluss an das gemeinsam betriebene Stromnetz. Einige Haushalte versorgten sich über Solarpaneele oder einen Generator oder etwas von allem. Die bewohnten Häuser umgaben mehr oder weniger gepflegte Gärten, in denen Gemüse und Obst angebaut wurde. In manchen stand ein Windrad. Und alle, ausnahmslos alle, verfügten über einen Keller.
Doch Gemeinschaft will gelernt sein. Das Zusammenleben mit mehreren Menschen, die sich zu unterschiedlichen Interessensgruppen, ja Stämmen, zusammenraufen, erfordert zwangsläufig einen ethischen Kodex.
Über neue Regeln, sie sagten ungern Gesetze dazu, wurde in einer Vollversammlung mit allen Erwachsenen des Dorfs entschieden. Vierteljährlich wurde weiters über Dinge, die alle betrafen, beraten. Ein oft heftig umstrittener Punkt war die Verteilung des Biodiesels.
Wo Knappheit herrscht, da sind Ressourcen begehrt. Das ist so wenig neu wie Gewalt, Rassismus, Religion und der lange Arm des Patriarchats, der niemals aufhören wird, an Jola und ihrer besten Freundin Ali zu nesteln. Im Jahr 20 der neuen Zeitrechnung, mit dem ein guter Mann nun einsetzt, sind beide zigfache Mütter sicher aber keine Treadwives. Sie packen an, schultern Gewehre und entscheiden nach Lust und Laune, mit wem sie ins Bett gehen. Manchen der Männer wird es dann doch zu viel. Sie ziehen aus und werden drei Häuser weiter sesshaft, andere kehren wieder. Auch die ersten Kinder werden flügge und suchen fernab der Familie ihr Glück. Für die Eltern heißt das Loslassen, was schwer fällt. Immerhin haben sie schon einmal alles verloren. Die Zwiespälte und Widersprüche ihrer Figuren reflektiert Johanna Grillmeier psychologisch feinfühlig. Ihre Dystopie ist über weiteste Strecken eine der ruhigen Töne, die überzeugend von konkreten Nöten berichtet. Genrekonvention nimmt die Autorin eher auf die leichte Schulter, was eine Waschstubenicklichkeit zwischen Jola und ihrer ältesten Tochter augenzwinkernd quittiert.
Was musst du da herumruckeln zum Ereignis nochmal? Jola lächelte über den Ausdruck. Ihre Kinder hörten sich manchmal an wie Figuren in einem zweitklassigen dystopischen Roman.
Am dystopischen Setting reizt Johanna Grillmeier nicht die Blockbuster-Kategorie der Gattungsklischees. Fiese Großkonzerne und Überwachungsapparate, Dürren und Megabrände spielen keine Rolle. Stattdessen fragt ihre Romanreihe nach den schwachen Hoffnungsschimmern auf ein Überleben in Würde. Grillmeiers Fokus liegt auf zwischenmenschlichen Beziehungen, auf der Liebe, Fürsorge und Freundschaft, selbst wenn es mal kriselt. Sowie auf deren naturgemäßen Kehrseiten, dem Argwohn und Misstrauen. Auch Konflikte spielen eine große Rolle, im Familiengefüge wie auf administrativer Ebene. Denn im burgenländischen Dorf tobt ein Wegestreit zwischen Traditionalisten, die bloß bewahren wollen, was das Ereignis von der alten Welt übrig ließ, und einer progressiven Fraktion, die zum Aufbruch und auf Innovation drängt. Während die Traditionalisten sich in der Postapokalypse einrichten, beschwören die Progressiven den utopischen Glauben an die Kraft der Veränderung.
Alles, was sie selbst herstellen konnten, sollte auch hergestellt werden. Altes, wo immer es ging, sollte durch Selbstgefertigtes abgelöst werden. Dabei gab es Grenzen. Niemand traute sich zu, eine komplexere Maschine völlig neu zu bauen. Sättel und Zaumzeuge stammten zu einem Gutteil aus der Zeit vor dem Ereignis. Und niemand würde freiwillig auf ein richtiges Gewehr verzichten, auch wenn viele, vor allem die Jungen, jetzt mit Armbrüsten, Bögen und Steinschleudern experimentierten. Aber nach und nach setzte sich bei den meisten die Erkenntnis durch, dass es an ihnen war, Erfindungen und Techniken, die über Jahrhunderte hinweg entwickelt und weitergegeben worden waren, am Leben zu erhalten. Und das war nur möglich, wenn man, wie Ali es ausdrückte, es verdammt noch einmal auch tat.
Jola kann da nur zustimmen. Auf den Luxus von Toastern und Föhns kann sie irgendwann verzichten. Ihre alten Baumwollhemden und Jeans aber hütet sie wie Schätze. Als ihre On-and-Off-Jugendliebe Marek von Häfen an der Adria und in Sizilien berichtet, weckt die Kunde nostalgische Globalisierungssehnsüchte. Jolas komplizierte Beziehung zum suchtmittelaffinen Marek ist die unvermeidliche Love-Story-Komponente der Romanreihe. Ihm verzeiht Jola alles, nicht nur, weil seine ausgedehnten Reisen für das Dorf von entscheidender Bedeutung sind.
Marek wusste, in welcher Ortschaft es einen Arzt oder eine erfahrene Biobäuerin gab, die ein Mittel gegen Mehltau kannte. Er brachte in Erfahrung, wer Ziegen hielt und einen Bock brauchte, wessen Ernte so schlecht ausgefallen war, dass nicht einmal mehr Saatgut für das nächste Jahr übrig geblieben war und wer auf andere Weise Hilfe benötigte. Und er lernte die Leute unterwegs wirklich kennen, besuchte sie regelmäßig, erkundigte sich nach ihren Familien und kannte ihre Lebensumstände. Manchmal blieb er Wochen oder Monate lang in einer fremden Siedlung.
Und dann ist da noch der introvertierte, pflichtbewusste Jakob, den Jola ebenfalls liebt, der ihr aber neuerdings nach einem Vertrauensbruch grollt. Auf welchen ihrer Kerle und Kindsväter der titelgebende gute Mann anspielt, das gilt es im Schlussstück der Trilogie herauszufinden. Der stärkste Band der Reihe ist es zwar nicht geworden, die letzten 400 Seiten wirken etwas überfrachtet. Immerhin drängen nun auch die Nachgeborenen mit ihren Sehnsüchten und Träumen in den Vordergrund. Eine existenzielle Bedrohung für das Dorf bahnt sich an und Krankheit und Tod fordern ihren Tribut. Ihre schriftstellerischen Stärken aber hat Johanna Grillmeier sich bewahrt. Sie liegen in der beiläufig eingeflochtenen Reflexion von Rollenbildern und Geschlechterkämpfen, dem angenehm unaufgeregten Erzählton und der Nahbarkeit ihrer Figuren, die einem über die Jahre mit all ihren Tugenden und allzu menschlichen Macken regelrecht ans Leserherz gewachsen sind.
Johanna Grillmeiers Ein guter Mann ist bei Myri Salzmann in Salzburg erschienen. 414 Seiten kosten 28 Euro. Dass die künstliche Intelligenz unseren Alltag, unsere Welt in noch unvorhersehbarer Weise verändern wird, das ist uns allen klar. Das, was wir hier im Büchermarkt tun, nämlich Romane rezensieren, Kritiken schreiben, wer mal spaßeshalber versucht hat, eine Buchkritik bei ChatGPT in Auftrag zu geben, wird verblüfft sein. Die künstliche Intelligenz bringt mitunter erstaunliche Ergebnisse hervor. Aber ist das auch klug, authentisch, kritisch, individuell? Fehlt da nicht das abwägende Urteil eines Menschen einer natürlichen Intelligenz? Wie Buchverlage auf die Herausforderungen durch die neue Technik reagieren, darüber hat sich mein Kollege Florian Felix Wey Gedanken gemacht. Sein Feature mit dem Titel »Geschrieben oder gepromptet« hören Sie morgen hier an dieser Stelle. Und jetzt spreche ich schon mal mit ihm darüber, wie er für diese Sendung recherchiert hat. Florian Felix Wey, guten Tag.
Hallo.
Am 30. November 2022 hat das amerikanische Softwareunternehmen OpenAI sein Large Language Model für die Öffentlichkeit freigegeben. Was damals noch sperrig klang, nämlich ChatGPT, ist heute im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen. Nur 3 Jahre ist das jetzt her. Wie lange hat es denn gedauert, bis der erste Verlag gemerkt hat, was das für die Produktion von Text tatsächlich bedeutet?
Naja, es gibt ja wie überall, wenn eine neue Technologie kommt, die sogenannten Early Adopters, die ganz, ganz schnell sind. Das waren jetzt aber die eher im Graufeld, würde ich mal sagen, nämlich die Leute aus der Zone der Self-Publishers. Die haben sofort nach wenigen Wochen und Monaten angefangen, auch bei Amazon Bücher einzustellen, die mit KI und ChatGPT gemacht wurden. Bei den Verlagen ist ganz früh gewesen der S. Fischer Verlag, nämlich da Albert Hinrichs, der Programmleiter Belletristik. Und noch viel früher war Springer Nature, der große Wissenschaftskoloss-Verlag. Die haben schon vor ChatGPT, ich glaube 2021 oder 20, ein Buch von KI geschrieben, mit einem anderen Programm herausgebracht.
Sie haben ja schon 2 Verlage genannt, die als Early Adopter sozusagen oder mit bei den Frühen sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Welche weiteren Verlage haben Sie denn kontaktiert und wie war denn Ihr Eindruck? Nimmt man denn das in den Häusern insgesamt ernst, dieses Thema?
Also in meiner ganzen journalistischen Karriere von 35 Jahren habe ich 2-mal mir die Zähne ziemlich ausgebissen beim Recherchieren. Einmal beim Thema Steuerhinterziehung, das wird keinen wundern. Nochmal beim Thema Hypochondrie, da wundert es einen auch nicht so. Bei diesem Thema hätte ich es nicht erwartet, aber ich habe reihenweise tote Leitungen gehabt sozusagen bei allen großen Verlagen. Also es war sehr schwierig, überhaupt Leute zu finden, die darüber reden wollten. Ein Namen nochmal, Hoffmann und Campe hat einen Roman im Frühjahr rausgebracht von Ri Kudan, Tokyo Sympathy Tower. Da spielt die KI in der Erzählung eine Rolle und dieser Part von der KI ist von der KI geschrieben. Selbst die wollten nicht über die Ästhetik der KI mit mir reden.
Das heißt, das Thema wird weitgehend tabuisiert, in manchen Verlagen zumindest. Ich persönlich hatte neulich ein Gespräch mit einer leitenden Mitarbeiterin eines großen, bekannten Literaturverlags und die sagte mir, dass bei Ihnen im Haus die Beschäftigung mit KI jetzt gerade seit kurzem, also ganz aktuell auch für das Herbstprogramm, Top-Priorität bekommen hat. Also verändert sich da vielleicht gerade in diesen Wochen und Monaten etwas?
Ich glaube schon, dass sich jetzt natürlich, weil es immer enger wird, also auch der Zeithorizont wird immer enger, der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat ein sogenanntes White Paper von 8 Seiten herausgebracht. Im August oder Juli. Und auf diesen 8 Seiten wird den Verlagen strukturiert gesagt, ihr müsst jetzt sofort irgendwas machen. Bei der Mannschaft ist mein Eindruck, ist das aber alles noch nicht angekommen. Man duckt sich eigentlich weg und man will sich nicht mit der Problematik auseinandersetzen, die da heißt, möglicherweise verschwinden wir alle.
Welche Bereiche sind das denn in den Buchverlagen, die tatsächlich direkt betroffen sind? Sind das denn wirklich die Texte, die Romane, Erzählungen, die wissenschaftlichen Bücher, das Sachbuch? Oder geht es da eher vielleicht um Abteilungen wie Marketing, Vertrieb, erstmal Werbung im ersten Schritt?
Also diese harmlosen Dinge wie Marketing, klar, das läuft auch schon. Das sind zum Beispiel die sogenannten prädikativen Analysen. Zu gucken, kriegen wir irgendwie raus, wie viel wir verkaufen können, dann müssen wir nicht so viel drucken. Dann gibt es die Gebrauchstextebene. Auch da, keiner sagt es wirklich offen, aber alle benutzen schon ChatGPT und die anderen KIs, um Klappentexte zu schreiben, um Buchkatalogtexte zu schreiben. Das ist noch die ungefährliche Ebene. Es wird dann schon ein bisschen gefährlicher, wenn wir über Hörbücher, über künstliche Sprecher nachdenken. Und es wird schon ganz heikel eigentlich bei den Buchcovern, die eine Zeit lang mal experimentell von Jugendbuchverlagen versucht wurden. Da gab es einen bösen Shitstorm und der S. Fischer Verlag hat aber jetzt die neue Thomas Mann Taschenbuchausgabe mit KI, mit Midjourney, einem Bildgenerator, erzeugen lassen.
Also die Buchcover
lassen.
Sind von
die sind zwar generiert. Gestaltet mit dem Textbild, aber die Bilder, das sind so Edward Hopper-Stil Gemälde. Und das hat Midjourney erstellt. Und sofort fällt einem auf, jedenfalls wenn man kein Mann ist, nämlich meiner Frau, sagt der Band über Demokratie, Thomas Mann, politische Schriften, da sind nur Männer drauf. Ja, warum sind da nur Männer drauf? Weil die KI eine Wahrscheinlichkeitsfunktion hat. Und wenn du ein Prompt, also so einen Befehl schreibst und sagst, bitte mach eine Rednerversammlung, wo Menschen Demokratie üben, dann werden da halt Männer rauskommen.
Also geschlechtergerecht ist die KI noch nicht, zumindest nicht in diesem Fall. Wenn etwas automatisch generiert wird, wie es ja bei KI der Fall ist, welche Folgen hat das denn für das, was wir Authentizität nennen, Originalität, die Handschrift eines Autors und im Bereich Wissenschaft natürlich ja die Objektivität, die Wahrheit?
Das sind eben genau die beiden substanziellen Eingriffe, die die Ware auf on the long run, vielleicht sogar kurzfristig beschädigen. Also die Sache mit der Wahrheit, da können wir sagen, die KI wird immer besser und irgendwann wird sie nicht mehr so viele Fake News rausgeben. Ich bin da sehr skeptisch. Das ist vielleicht noch in den Griff zu kriegen. Die Authentizität ist nicht in den Griff zu kriegen. Das wird von der KI unterlaufen. Das ist kein Autor, der das schreibt. Das ist eine Maschine. Und selbst wenn man auf die nächste Ebene geht und sagt, die Prompts sind ja authentisch. Aber wenn derselbe Autor diesen selben Prompt am nächsten Tag eingibt, kommt was anderes raus. Das heißt, im Endtext kann ich niemals mehr eine Persönlichkeit entnehmen. Und das ist, zumindest für die Belletristik meines Erachtens, wirklich ein Killfaktor. Also warum soll ich Maschinenprosa lesen?
Sie haben mit einzelnen Verlagen gesprochen, aber auch mit dem Verband der Verlage, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Sie haben es auch schon erwähnt. Ist man dort, wo ja viele unterschiedliche Stimmen und Erfahrungen zusammenkommen, also aus ganz Deutschland von Buchhandlungen auch, ist man da mit dem Thema schon vielleicht ein bisschen besser vertraut als in einem kleinen Buchverlag?
Ja, natürlich. Da gibt's eine AG Digital, die gab's früher mal schon zu E-Book-Zeiten, die gibt's seit 25 Jahren, glaube ich. Und Carmen Udina, die Sprecherin dieser AG Digital, die ist im Interview auch am offenherzigsten gewesen und hat all das, was die Verlage nicht zugeben, zum Beispiel, dass Klappentexte selbstverständlich schon mit ChatGPT und anderen gemacht werden, hat sie gesagt, klar, natürlich wird das gemacht. Und wie gesagt, ich erwähnte es, diese Broschüre, dieses White Paper, was rausgekommen ist und wo Druck gemacht wird, wo klar gesagt wird, wir sind als Verband, wir geben euch jetzt die Handhabung. Aber da ist ein Ding drin, da muss ich wirklich sagen, da steht ein Satz, schauen Sie sich in regelmäßigen Abständen Ihre ethischen Richtlinien für den Umgang mit KI an und aktualisieren Sie diese, falls nötig. Also das übersetze ich so, sobald anderswo ethische Standards fallen, dann lasse ich meine auch fallen. Ethik ist aber unverhandelbar. Also Ethik ist da und ich muss mein Handeln danach ausrichten. Also man sieht, wie da durchlaviert wird in dieser ganzen Branche.
Ihre Analyse ist ja, dass die deutschen Verlage sich noch viel zu wenig um KI kümmern und also lavieren. Aber wie lange können die das denn wirklich noch so durchhalten?
Es gibt einen formalen Stichpunkt und das ist tatsächlich von heute aus gesehen, in 9 Monaten dann tritt die EU-Richtlinie für KI in Kraft und die fordert Transparenz. Und dann gibt es so viele Schlupflöcher, dass das im Grunde die Verlage nicht betrifft, weil es Belletristik ist, weil es künstlerisch ist oder es reicht, wenn es eine Zeitung ist, also der Axel Springer Verlag arbeitet jetzt sehr viel mit KI, dann reicht es, wenn ich einen verantwortlichen Menschen habe, dann muss ich nicht mehr sagen, dass das die KI war. Also insofern müssen Sie abwarten, bis Sie vom Markt verschwinden oder Sie haben, also ich kann es mir, ich weiß es nicht, es ist eine menschlich verständliche Reaktion zu sagen, da kommt eine Lawine oder ein Tsunami auf mich zu und ich will das einfach gar nicht wahrnehmen.
Florian Felix Weil, vielen Dank für dieses Gespräch über die künstliche Intelligenz in der Buchbranche.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch einen Satz aus meinem Munde. Ich würde sagen, Finger weg von allen Werkzeugen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du sie wirklich brauchst.
Florian Felix Weil, Autor des Features geschrieben oder gepromptet, wie Verlage mit künstlicher Intelligenz umgehen. Und das hören Sie morgen ab 16.10 Uhr hier im Büchermarkt. Es hagelt Ausladungen hierzulande, jetzt auch in Landau. Dort sollte beim für den 8. Oktober geplanten Denkfest im Alten Kaufhaus die als rechtslastig geltende Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen diskutieren. Nun aber haben die Veranstalter den Auftritt abgesagt, weil Störaktionen befürchtet werden. Motto der Veranstaltung ist ausgerechnet Kampfzone Freiheit, wer hat Angst vor Ambivalenz? Der PEN Berlin protestiert und verweist auf die aktuellen Vorgänge in Klütz, wo der jüdische Publizist Michel Friedmann ausgeladen wurde. 2 Seiten einer Medaille und die heißt Meinungsfreiheit. Für heute hier im Büchermarkt verabschiede ich mich. Mein Name ist Dirk Fuhrig.